wenn es um Champions und Meister geht, dann darf eigentlich ein Name überhaupt nicht fehlen, denn das ist der Champions der Champions. Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris. Unser Boris ist in New York. Morgen spielt er da wieder. Wir haben es aber trotzdem geschafft, über den großen Teich zu schalten. Er sitzt in unserem New Yorker Studio und ich werde mich mit ihm unterhalten. Hallo Boris, ich kann es noch gar nicht glauben. Bist du wirklich da?
Ich bin's, ja.
Boris Becker. Ich hoffe, du hörst dem Publikum und du siehst, wie die Berliner dir zujubeln. Du bist es allerdings in letzter Zeit natürlich etwas gewöhnt. Im Grunde jubeln dir alle zu. Boris, erstmal eine Frage. Kennst du mich eigentlich? Boris Becker kennt mich oder hast du mich, hast du schon mal eine Sendung von mir gesehen?
Ja, ich habe schon ein paar Sendungen von dir.
Komisch.
Darf ich dir, du zu dir sagen?
Ja, um Gottes Willen, ich bitte darum, ja. Mensch. Boris, okay. Ich muss fragen, ob ich du zu dir sagen darf.
Darfst du.
Ein ganz komisches Gefühl. Boris kennt mich, ich kenne jetzt Boris und viele andere wollen dich auch kennenlernen, Boris. Zum Beispiel wirst du demnächst unseren Bundeskanzler kennenlernen, du wirst unseren Bundespräsidenten kennenlernen, Menschen, die du vielleicht alle sonst nicht getroffen hättest. Ist das für dich ein Wahnsinn? Ist das für dich etwas, was du eigentlich gar nicht begreifen kannst, dass plötzlich jedermann dich sehen will? Jeder ist glücklich, dich zu kennen. Viele sind stolz darauf, ich habe Boris aus der Nähe gesehen. Du bist, machen wir uns nichts vor, ein richtiges deutsches Heiligtum geworden. Findest du das toll?
Ja, manchmal ist schon ein bisschen komisch für mich, muss ich sagen, ja. Dass mich jetzt plötzlich alle kennenlernen wollen und so war ich ab und zu der Meinung, dass ich zweimal auf die Welt gekommen bin. Das zweite Mal war am 7. Juli. Ne?
Wo er Wimbledon und, gewonnen hat.
Ja, und manchmal ist schon komisch und da träume ich als, habe ich jetzt in Wimbledon gewonnen oder habe ich nicht gewonnen. Es ist irgendwie alles so in Trance lief das.
Die Zeit vor dem 7. Juli 1985? Und die Zeit nach dem 7. Juli 1985. Nicht nur für Boris Becker gibt es diese zwei Zeitrechnungen. Auch Deutschland ist nicht mehr dasselbe Land nach diesem Datum. Deutschland ist nach dem ersten Sieg eines Deutschen in Wimbledon Beckerland. In den Bann gezogen von einem 17-Jährigen, der das wichtigste Tennisturnier der Welt als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnen konnte. Auch ein junger ZDF-Moderator kann sich der Faszination Boris nicht entziehen. Sein Name? Thomas Gottschalk. Der interviewt den neuen Superstar kurz vor den US Open am 8. September 85. Gottschalk surft in diesen Tagen selbst auf einer Erfolgswelle. Seine Sendung Na sowas ist Kult. Der blonde Lockenkopf aus Kulmbach wird zum TV-Superstar. Im selben Jahr erhält er für Na sowas die goldene Kamera und übernimmt knapp zwei Jahre später die Gigantenshow Wetten, dass von Frank Elstner. Wo in manchen Gesprächen von Gottschalk nicht ganz klar ist, wer der Star ist, der Fragensteller oder der Interviewte, wird im Gespräch mit Becker schnell deutlich, wer hier der König ist. König Boris der Erste. Ebenfalls auffällig, Boris muss ab sofort nicht mehr nur Fragen nach Aufschlag, Volley und Stop beantworten. Jedes Detail aus seinem Leben ist nunmehr öffentliches Gut. Für Tommy, für Deutschland und für den Rest der Welt.
Erstmal, war da was mit der Desiree?
Es war klar, dass das kommt.
Ja, ganz kurz. Also Desiree habe ich jetzt gesehen. War Desiree angesagt oder war das so von der Zeitung nur eine Idee? Hast du sie wenigstens so ein bisschen... Okay, Boris.
Nee, es war so. Sie wollte eine Sendung mit mir machen und sie hat es auch gemacht. Und das war's.
Das ist klar. Empfindest du das ein bisschen ungerecht? Ich meine, du bist ja jetzt nicht viel schöner, als du vorher warst. Also ich meine, du bist ein... Nein, verstehe mich richtig. Aber auf einmal drehen sie alle durch. Und ist es nicht ärgerlich, wenn du vor zwei Jahren in die Diskothek gekommen bist? Naja, okay, das ist ein ganz netter. Aber auf einmal sind sie alle verrückt. Jetzt kannst du dich rächen. Jetzt kannst du sagen, jetzt will ich nicht mehr. Oder rächst du dich nicht?
Schon ab und zu ist es schon ziemlich erstaunlich, was manche versuchen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, vor zwei Jahren konnte ich noch in keine Diskothek rein. Und
aha.
Es gibt jedenfalls mehr als vor Wimbledon.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sportlich ist die Aufgabe für den Senkrechtstarter nicht einfach. Allzu oft sah man sportliche Eintagsfliegen aufsteigen und noch schneller wieder abstürzen. Und die Messlatte hat er selbst am 7. Juli 1985 auf das höchstmögliche Maß gelegt. Wimbledon-Champion. Darunter geht es nun nicht mehr. Ah!
Das ist unser Boris. Folge 3. Die Ikone. Mein Name ist Daniel Mücksch und in den ersten beiden Folgen haben wir uns zunächst mit dem 30. Juni 1999 beschäftigt. Jenem Tag, an dem Boris in Tennisrente gegangen ist und an dem es zum schicksalhaften, nennen wir es Treffen, mit Angela Ermakoffer in der sogenannten Besenkammer gekommen ist. Und in Folge 2 haben wir uns mit dem Aufstieg von Boris Becker beschäftigt. Mit seinen Jugendtagen in Leimen und der Frage, wie talentiert Boris wirklich war. Dafür habe ich mit seinem Jugendfreund und späteren Profikollegen Udo Ryglewski gesprochen. Mit dem ehemaligen DTB-Cheftrainer Richard Schönborn, der bis heute nicht verkraftet hat, dass er keine Hauptrolle in der Entwicklung von Boris Becker gespielt hat, sondern bestenfalls eine Nebenrolle. Wer mehr zu dem Streit um das Talent Boris wissen will, sollte daher unbedingt Folge 2 nachhören. Darin kommt auch zum ersten Mal Günter Bosch zu Wort, den ich für diesen Podcast in Berlin getroffen habe. In Folge 2 hat er uns erzählt, wie er den jungen Becker geformt hat, wie er ihn nach seinen Vorstellungen vom modernen Tennis Anfang der 80er Jahre entwickelt hat, bis zum Urknall des deutschen Tennissports am 7. Juli 1985. Der Tag, an dem Boris als 17-Jähriger Wimbledon gewinnt. Auch in dieser Folge wird Bosch ausführlich zu Wort kommen. 5 Stunden habe ich mit dem gebürtigen Rumänen auf der Terrasse des LTTC Berlin verbracht. Dort war es emotional, informativ und überraschend. Für Bosch stellt übrigens nicht der erste Wimbledon-Sieg seines Schützlings dessen größte Leistung dar, sondern die Titelverteidigung im Jahr danach.
Das ist ja wunderschön, aber wenn du jetzt nächstes Jahr in der ersten oder zweiten Runde verlierst, dann war das eine Eintagsfliege bei dir. Dann sagen alle, der hatte das Glück, da hat weiß ich wie viele Matchbälle da abgewehrt und sowieso viel Glück gehabt. Also das kann man nicht so außergewöhnlich sehen. Und da hat er überlegt und es ging schon sofort los in der nächsten Zeit, die Vorbereitung für zu bestätigen, den Erfolg von 85, 86 zu bestätigen. Deswegen sage ich ja, der zweite Erfolg, 86, ist viel größer sportlich gesehen als der 85. Warum? Weil er diesen Erfolg bestätigt hat.
Und 1986, da kann sich Boris nicht mehr als Außenseiter ins Finale schleichen. Auf ihn sind alle Augen gerichtet. Er führt nun ein anderes Leben, ein Superstar-Leben, hat seine erste Freundin, Bénédicte Courtin, Jurastudentin und die Tochter des Polizeipräsidenten von Monaco. Die junge Liebe droht den Plan von der Titelverteidigung in Wimbledon zu gefährden. Beim Vorbereitungsturnier in Queens verliert Becker im Halbfinale gegen Tim Mayotte und will danach unbedingt eine Auszeit für die Liebe nehmen.
Nachdem er im Semifinale gegen Tim Mayotte in Queens verloren hat, zweites Wimbledon, 86, und auf mich zukam und sagte, ich möchte nach Monte Carlo zu Benedikt. Und wir waren da im Trainingslager. Wir haben da in einem Hotel, das neu eröffnet wurde, von einem Araber gekauft und renoviert wurde und so, Londonderry. Und ich ihm gesagt habe, Mensch, wir sind hier in einem Trainingslager und in dieser Vorbereitung für Wimbledon war Queens, so wie das immer der Fall war und das so üblich ist, dass man vor Wimbledon Queens spielt und Queens ist eigentlich so das Barometer, wie du dich zeigen wirst in dem echten Vergleich in Wimbledon. Wie kann ich dir jetzt einfach, da habe ich lange überlegt, sage ich, Mensch, wenn ich jetzt ihm verbiete, nach Monte Carlo, nach Nizza zu fliegen, dann versucht er die Bälle zwischen den Beinen zu spielen und mich zu verarschen, da auf Deutsch gesagt, nicht richtig zu trainieren. Okay, ich erlaube ihm, aber mit dem Versprechen, dass wenn er jetzt zurückkommt, dass er dann die Woche so trainiert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ihn zu Heathrow gefahren, ich habe ihn abgeholt am Montagmorgen, um 8 Uhr kam er schon geflogen, habe ihn abgeholt und er hat eine Woche unglaublich trainiert.
Boris zahlt das Vertrauen von Günter Bosch doppelt und dreifach zurück. Er gewinnt wieder Wimbledon. Die Titelverteidigung als endgültiges Statement: Ich bin gekommen, um zu bleiben. Im Finale lässt er Ivan Lendl keine Chance. Mit 6:4, 6:3 und 7:5 holt sich Becker seinen zweiten Wimbledon-Titel. Lendl ist zu dieser Zeit das Nonplusultra im Herrentennis. Er verbringt das gesamte Jahr auf Position 1 der Weltrangliste. Doch gegen den 18-Jährigen aus Leimen hilft ihm das im Finale von Wimbledon nicht viel. Wenn man sich heute das Match anschaut, sieht es über weite Strecken sehr ausgeglichen aus. Ein Jahr zuvor gegen Kevin Curran hatte man noch das Gefühl, es treffen zwei Generationen aufeinander. Und die neue Generation in Person von Boris Becker sorgt für die Wachablösung. Gegen Lendl stellt sich dieses Gefühl nicht ein. Das Ergebnis ist aber noch klarer als ein Jahr zuvor gegen Curran. Warum? Wie konnte Becker den dominantesten Spieler seiner Zeit auf dem heiligen Rasen von Wimbledon in drei Sätzen schlagen?
Bei der Suche nach einer Antwort geht es nicht nur um Technik und Taktik, sondern um den Glauben. Es gibt ja die Floskel, dass dieser Glaube Berge versetzen kann. Sie trifft wohl auf keinen Sportler so zu wie auf Boris Becker. Das kann man heute auf unscharfen YouTube-Videos seiner Matches beobachten. Enge Begleiter erleben diese besondere Aura hautnah aus der ersten Reihe, mit ihm auf dem Platz, wie Patrick Kühne.
Also die Power in seinen Schlägen war außergewöhnlich, das zum einen. Hat unglaublich schnell gespielt. Und was bei Boris auch später in den Davis Cups, die wir zusammen gespielt haben und die Matches, die ich von ihm kenne und so wie ich ihn auch erlebt habe, so habe ich ihn auch erlebt, diese Willenskraft, dieser unglaubliche Wille, die Matches zu gewinnen, dieser Biss, diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität, aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlich ja Berge versetzt hat.
Patrick Kühnen gehört auch zu den frühesten Begleitern von Boris Becker. Ähnlich wie Udo Rychlewski, den wir ebenfalls bereits aus der zweiten Folge kennen. Sie reisen als verschworener Haufen von Jugendturnier zu Jugendturnier, träumen von der großen Tenniskarriere. Während Rychlewski bald den Anschluss verliert, bleibt Kühnen im Dunstkreis von Boris. Nicht ganz auf seinem Niveau, aber als einer der Top 5 deutschen Tennisspieler sehen sie sich auf Turnieren immer wieder, trainieren zusammen und vor allem, sie schlagen gemeinsam für Deutschland im Davis Cup auf.
Im Davis Cup kann ich mich daran erinnern, ist auch eine schöne Geschichte, die ganz gut darstellt, wie sein Mindset auch war. Wir haben 88er Davis Cup gewonnen und 89 haben wir erste Runde gespielt in Prag. Und das war ein sehr, sehr hartes Match. Damals ein sehr, sehr gutes Team mit Korda, Novacek, Milan Schreiber, erinnert sich vielleicht noch. Der erste Zehner auch war und es stand dann 1:2 am Samstag und Charlie hat dann gewonnen gegen Karel Novacek zum 2:2 und es kam dann zum entscheidenden Match, die Nummer 1 gegen Nummer 1, Boris Becker gegen Milan Schreiber und Boris kam in die Umkleide und hat dann gesagt, boah Charlie, gratuliere, super 2:2, ich gehe raus, jetzt mache ich's. Ja, dieses ich gehe raus und ich hole den Sieg für uns und was denn So, man ist ja als Spieler in so einer Situation, ja, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen, als normaler Spieler in so einer Situation, doch super nervös, 2:2, oh, was passiert dann hin und her. Aber Boris war so klar, kam rein und sagt, hey Charlie, mega 2:2, dass du das gemacht hast, ich gehe jetzt raus, ich mach's jetzt. Ja. Und so ist er rausgegangen und hat Milan Schreiber, ich glaube, es waren 3 Sätze vor heimischem Publikum, also aber so hergespielt, hat dann auch, weißt du, Milan Schreiber war, glaube ich, du kennst ihn vielleicht noch als Spieler von früher, der unglaublich gut serviert, weil er auch sehr groß war. Der Boris hat damals auf Supreme Hammer gespielt, an der Grundlinie gestanden, hat die Aufschläge retourniert. Also war Milan Schreiber mit dem Ausschwung noch gar nicht fertig. Aber weißt du, und das, diese so salopp formuliert, aber diese Power, ne, dieses, ich gehe jetzt raus, ich mach's. I'm the man. Ja. Das fand ich überragend und das war für uns oder für mich damals im Team auch sowas zu sehen auch, ja. Also wie man am Platz auch rausgeht oder damals auch im Finale 89 in Stuttgart gegen Wieland da auf Teppich damals, es waren 6-2, 6-0, 6-1 oder so, so stark gespielt, mit dieser Überzeugung rauszugehen und dieses auch anzunehmen, diese Rolle anzunehmen, auch zu leben und zu spielen, mit dieser Kraft, mit dieser Power, dieser Willenskraft. Das war Boris auch, ne?
Nicht nur Patrick Kühnen ist begeistert von dieser Willenskraft. Boris besiegt seine Gegner zunächst einmal im Kopf und danach auf dem Platz. Und das sind viele Gegner. Neben seiner Titelverteidigung in Wimbledon gewinnt er 1986 noch die Turniere in Toronto, Sydney, Tokio und Paris. Er wird zum zweiten Mal in Folge zum Sportler des Jahres gewählt. Er setzt sich unter den besten 5 Tennisspielern in der Weltrangliste fest. Für ganz oben in der Rangliste reicht es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dafür hat er zu viele Aussetzer in seinem Turnierjahr. Da zeigt sich ein Ivan Lendl oder Mats Wilander konstanter. Becker will aber nach ganz oben, ist ungeduldig. Es rumort in seinem Team. Im Januar 1987 kommt es zum großen Knall. Die Trennung von Günter Bosch. Oder trennt sich Günter Bosch von ihm? Beide Seiten beanspruchen bis heute für sich, die Trennung vollzogen zu haben. Fest steht, nach der Niederlage von Boris im Januar im Achtelfinale der Australian Open kommt es Down Under zum Eklat. Und das Trio Becker-Bosch-Tiriak ist schneller Geschichte, als selbst die Beteiligten gedacht hätten. Boris beschwert sich nach seiner Klatsche gegen Wally Masur bei Tiriak über Bosch. Er fühlt sich seinem Trainer entwachsen. In seiner Biografie »Augenblick, verweile doch« schreibt Boris, er habe Bosch absichtlich schlecht behandelt, um die Reaktion von Bosch zu sehen. Und als dieser sich fügt, nicht auf den Tisch haut, habe er den Respekt vor ihm verloren. Er ließ das alles einfach mit sich machen, so der Wortlaut von Boris in seinem Buch. Als man sich in Melbourne zu dritt zusammensetzt, findet man keine Lösung. Tiriak will Bosch nur noch bei einigen Turnieren einsetzen. Der will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Man will alles noch einmal überdenken und jetzt hier in Australien keine Entscheidung treffen. So die Version von Boris. Er ist sich sicher, dass Bosch dabei jedoch sehr wohl schon eine Entscheidung getroffen hat. Nämlich nicht weiter an der Seite von Boris zu arbeiten. Daher habe er noch schnell einen befreundeten Journalisten informiert, der die Breaking News über die Kontinente direkt zur Bild-Zeitung getragen habe.
Die Version von Günter Bosch klingt, wenig überraschend, ein bisschen anders. Er sieht es so. Die Cholerik von Boris hat er über sich ergehen lassen, für den gemeinsamen Erfolg. Und schließlich sei das Fass einfach übergelaufen.
Es hat sich angedeutet, war klar, ich war öfters an der Situation zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja. Aber eben weil dieser Erfolg war und so, hat alle Wunden wurden geheilt mit dem Erfolg. Ja. Und deswegen habe ich es so lange ausgehalten, bis ich wirklich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr weiter, denn ich kann jetzt nicht Urlaub machen und Däumchen drehen und er ist alleine mit der Freundin bei den Turnieren vor dem Davis Cup Spiel gegen Spanien, ja, dass er da die 3 Turniere alleine spielt mit Benedikt, ja, und ich komme dazu. Ich hatte eine bestimmte Verantwortung auch gegenüber dem DTB, dass er ordentlich spielt bei dem Davis Cup. Und deswegen konnte ich das einfach nicht so akzeptieren.
Wer auch immer jetzt die Entscheidung getroffen hat, für Bosch gibt es kein Zurück.
Ich habe selber gesagt, es war und ich bestehe auch jetzt noch auf diese Entscheidung. Es war eine Erlösung für mich. Es war eine Erlösung. Und wenn viele bis zum heutigen Tag noch versucht haben, mich zu versöhnen oder so, oder nicht. Beide waren wir Dickschädel und er wollte nicht die Versöhnung und ich wollte sie auch. Es ging nicht mehr.
Trennung im Guten? Wenn ein Begriff mal nicht zugetroffen hat, dann ist es eine Trennung im Guten von Günter Bosch und Boris Becker.
Wir haben ja in Monte Carlo Tour an Tür gewohnt. Und auch nach der Trennung, wenn wir uns zufällig im Supermarkt trafen oder so, da versteckt er sich, dass wir uns ja nicht treffen irgendwo.
Gegen Ende unseres Gesprächs beim LTCC Berlin kramt Bosch aber noch einmal in seinen Erinnerungen nach Anekdoten, um den Menschen Boris zu zeichnen. Und er wird fündig.
Ich sage jetzt so, das einfachste Beispiel so. Wir fahren Autobahn und ich verpasse die... Ich glaube, aus Holland kamen wir. Da hat er Hilversum gespielt und so weiter. Und ich verpasse die Ausfahrt. Ich sage, scheiße, Mensch, jetzt guck, die nächste Ausfahrt ist so wieder. So was. Fahr hier rückwärtsgang und fahr bis zu der Ausfahrt. Das ist unvorstellbar. Dass man sowas macht. Aber ihm kann sowas nicht passieren, dass jetzt Polizei anhält und sagt, Strafe, weiß ich was, oder weiß ich wie wer. In New York wird das beste Doppel der damaligen Zeit war McEnroe mit weiß ich wem da. Und die verspäten für das Spiel und werden gestrichen von der Turnierleitung. Weil Autobahn war geschlossen, kein Verkehr und so, konnten nicht kommen. Ja. Wurden ausgeschlossen. Ich fahre mit dem Boris nach Flushing Meadow, weil wir ja in Long Island wohnten und genauso ein Stau. Ich sage, scheiße Mensch, wir kommen zu spät zu deinem Spiel. Sagt er, nee, wir kommen nicht zu spät. Auf den Rasen und fahre auf den Rasen, auf den Mittelrasen, fahre auf dem Rasen da weiter, bis wir den Stau überholen und dann auf der Weide. Kann man sich sowas vorstellen? Aber er hatte die Vorstellung, ihm kann nichts
sagen. Ja, ja, ja.
In Amerika hätten die Polizisten dich aufs Auto gestellt.
Ja, ja. Gleich abgeführt.
Unantastbar. Es ist dieses Wort, das immer wieder fällt, sobald es in meinen Gesprächen um Boris Becker geht. Ein Mensch, der sich unantastbar fühlt, sei er. Damals wie heute. Über der Realität schwebend. Mit einer Sonderrolle auf der ganzen Welt. Das erlebt auch Günter Bosch in den 80ern.
Ich konnte mit ihm nicht auf der Straße gehen, denn wenn wir jetzt an einem Laden vorbeikamen, wo Früchte waren und so, zwei Orangen. Ich sage, Mensch, du kannst, das ist klauen, du klaust die Dinge. Kann mir nichts passieren, ja.
Irgendwie verlasse ich den LTCT Berlin mit einem melancholischen Gefühl. 5 Stunden habe ich mit einer prägenden Figur der deutschen Sportgeschichte gesprochen, die mit 85 Jahren keine Ruhe findet, keinen Frieden mit sich und Boris Becker schließen kann. Bei jedem Satz merkt man, wie es in Bosch arbeitet. Er erzählt mir, dass er mit 85 Jahren noch immer nachts aufsteht, um die laufenden Matches im Profitennis zu verfolgen. Er führt handschriftliche Ergebnislisten. Zum Abschluss zeigt er mir noch seine goldene Uhr, nimmt sie ab, drückt sie mir in die Hand. Boris hat sie ihm nach dem ersten Wimbledon-Sieg 1985 geschenkt. Auf der Rückseite ließ er etwas eingravieren. G. Bosch, Wimbledon, 1985, B.B.I.T. steht dort. Günter Bosch ist der einzige des ehemaligen Erfolgstrios, der seine Uhr noch trägt. Und das jeden Tag.
Nach der Trennung von Günter Bosch verläuft das Jahr 1987 für Boris weiter eher durchwachsen. Er gewinnt das Turnier in Indian Wells im Finale gegen Stefan Edberg. In Queens holt er zum zweiten Mal den Titel, scheitert in Wimbledon aber als Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde gegen den Weltranglisten 70. Peter Doohan. Ein Schritt zur Ikone gelingt ihm in diesem Jahr aber noch. Im Davis Cup kämpft er John McEnroe im Hexenkessel von Hartford in 5 Sätzen nieder. Gegen den exzentrischen US-Bad Boy, gegen das Publikum und gegen sich selbst. Becker flucht und schimpft, gibt aber nie auf. Das Bild, wie er nach dieser Tennisschlacht mit der Deutschlandfahne über den Platz läuft, festigt seinen Status als nationales Sportheiligtum. Als neuen Trainer an seiner Seite verpflichtet Becker den Australier Bob Brett. Er behandelt mich wie einen Erwachsenen, beschreibt Boris die Beziehung zu Brett und kann sich eine Spitze gegen Günter Bosch nicht verkneifen. Mit Brett stellt sich auch der konstante Erfolg wieder ein. 1988 folgen 8 Siege bei Grand Prix-Turnieren. Mit Kühnen und Co. gewinnt er 1988 und 89 den Davis Cup. Im selben Jahr folgt sein 3. und letzter Wimbledon-Sieg. Im Finale gegen seinen alten Widersacher Stefan Edberg, mit dem er sich schon zu Jugendzeiten regelmäßig duelliert hat. Oft fällt bei Sportlern der Begriff Glanzzeit, wenn man den Höhepunkt ihrer Schaffensperiode meint. Bei Boris ist es das Jahr 1989. Er gewinnt 2 Grand-Slam-Titel. Neben dem Wimbledon-Triumph schlägt er bei den US Open im Finale Ivan Lendl. Bei den Damen gewinnt in Wimbledon in diesem Jahr übrigens Boris' frühere Trainingspartnerin Steffi Graf. Tennis-Deutschland, einig Freudenland. Boris wird wieder mit Preisen und Awards überschüttet, unter anderem zum 3. Mal Sportler des Jahres. Ion Tiriak macht ihn zur allgegenwärtigen Werbefigur. Deutschland ist mehr Boris-Land als jemals zuvor. Es bleibt das Unerwartete in seinen Auftritten, das ihn für das große Publikum so spannend macht. Man weiß eben nicht, wie seine Matches ausgehen. Im Gegensatz zu seinem weiblichen Pendant Steffi Graf. Bei der Gräfin ist klar, dass man die ersten Runden eigentlich nicht verfolgen muss. Die gewinnt Steffi sowieso im Eiltempo und gönnt der Gegnerin, wenn sie gnädig ist, lediglich ein paar Spiele. Wenn überhaupt. Diese Gewissheit gibt es bei Boris überhaupt nicht. Gewiss ist bei ihm nur, er wird seine Seele auf dem Platz lassen. Die Zuschauer teilhaben lassen an seinem inneren Kampf um den perfekten Ball. Daher sitzen auch schon in den ersten Runden gegen unbekannte Spieler aus dem Niemandsland der Weltrangliste Millionen Fans vor dem Fernseher. Durch seine regelmäßigen Ausrutscher ist es für Boris unheimlich schwer, eines der größten Ziele eines Tennisprofis zu erreichen, die Nummer 1 der Welt. Am 27. Januar 1991 ist es aber endlich soweit. Dank seines 5. Grand-Slam-Titels, den er sich im Finale der Australian Open gegen Ivan Lendl mit 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 sichert, klettert Boris auf den Tennisthron. Allerdings nur für 3 Wochen. Doch egal, bis heute stellt Boris dieses Ereignis auf eine Stufe mit seinen Wimbledon-Siegen. Im Sommer 1991 schafft er es noch einmal ganz nach oben. Ironischerweise direkt nach einer seiner bittersten Niederlagen. Im Wimbledon-Finale 91 kommt es zum deutschen Duell mit Michael Stich. Der kühle Norddeutsche gegen den Emotionsbolzen aus dem Süden. So die Lesart der meisten Deutschen. Sensationell behält Stich die Oberhand. Selbst der Schiedsrichter scheint überrascht und verkündet nach dem verwandelten Matchball von Stich: Ja! Game, Set and Match, Becker. Der Computer spuckt Becker am nächsten Tag dennoch als neue Nummer 1 aus. Die Rivalität zwischen Boris Becker und Michael Stich polarisiert wie kaum eine andere Konstellation in Sportdeutschland. Doch es ist ein ungleiches Duell. Stich wird respektiert, seine Technik bestaunt und sein eloquentes Auftreten gewürdigt. Er steht aber für das alte Tennis, für einen steifen Sport, der nur einer bestimmten Schicht vorbehalten ist. Die Person Stich bestätigt Vorurteile, die Boris Becker mit seiner Art zu spielen, seiner Art zu leben, eigentlich überwunden hat. Einzig, Boris Becker ist zeitweise so groß, so omnipräsent, dass für eine kurze Zeit viele Deutsche Michael Stich die Daumen drücken. Den Außenseiter unterstützen und eine urdeutsche Lust verspüren, den großen Boris fallen zu sehen. Letztlich erreicht Stich aber nie den Status seines Kontrahenten aus Leimen.
Wie sehr das den Hamburger Stich wurmt, zeigt, dass ich für dieses Projekt sehr gerne mit ihm gesprochen hätte. Das Thema Becker für ihn aber bis heute ein rotes Tuch ist. Ich kenne Stich seit einigen Jahren, war mit ihm und seiner Frau Alexandra für mehrere Tage zu einem Shooting in Paris, habe ihn in seinem Heimatclub in Elmshorn getroffen. Dort hat er mir seine Wimbledon-Trophäe von 91 gezeigt, die man nach einem Sieg in London erhält. Das Original muss man nämlich direkt danach wieder abgeben. Was man dafür bekommt, ist schon fast lächerlich klein. Die meisten Kreismeisterpokale sind größer. Zum Thema Boris Becker wollte er sich allerdings nicht äußern. Kurz vorher gab er Sky ein Interview zu seinem Wimbledon-Sieg 1991. Für den Sender arbeitet er als Wimbledon-Experte und Podcast-Host. Selbst Statements aus diesem Beitrag will er hier nicht hören. Das sei eine einmalige Sache gewesen. Der Stachel Boris Becker sitzt tief. Stich will nicht, dass sein Name permanent in einem Atemzug mit dem Namen Becker fällt. Irgendwie verständlich, aber ganz sicher auch ein aussichtsloser Kampf. Dafür hat Boris Becker eine Sportart und ein ganzes Land einfach zu nachhaltig geprägt. Aber was bleibt vom sportlichen Werk Beckers? Hat er zu wenig gewonnen? Hatte er noch mehr Siege auf seinem Schläger? Oder hat er vielleicht sogar viel mehr gewonnen, als für sein Talent eigentlich vorgesehen war? Wieder ist eine längere Autofahrt nötig, um dieser Frage nachzugehen. Diesmal fahre ich nach Österreich, an den Wolfgangsee. In Deutschland bekannt geworden als bevorzugtes Reiseziel von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Hier wohnt Günter Bresnik, ein Querdenker im Tennis. Und das im positiven Sinn. Er kommt nicht aus diesem Sport, findet erst als Teenager zum Tennis und muss sich gegen die Vorbehalte seiner Eltern, zweier Ärzte, durchsetzen. 8 Semester studiert er in Wien Medizin, bevor Bresnik endgültig die Laufbahn als Tennistrainer einschlägt. Den scheinbaren Nachteil, nicht aus der Tennisfamilie zu stammen, formuliert er zum Vorteil um, nicht betriebsblind zu sein. Mit seinem Schützling Horst Goff mischt er eine Zeit lang die Szene auf. So wird auch Boris auf den Österreicher aufmerksam. Bei Kaffee und einem traumhaften Blick auf den Wolfgangsee berichtet Bresnik, wie Boris im August 1992 in sein Leben getreten ist.
Das war eine lustige Geschichte. Ich war auf Urlaub damals. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, wie ich weggefahren bin, du gib meine Telefonnummer nicht weiter, aber da in einem kleinen Hotel in Salzburg wohnt. Und mit der einzigen Ausnahme sollte der Boris anrufen, kannst ihm meine Nummer geben. War aber ein Scherz gedacht, weil ich ja nichts erwartet habe. Und es hat dann, ich weiß nicht an welchem Tag, das war irgendwann Mitte der Woche, das Telefon klingelt. Es war so, ich bin nach Hause gekommen am Abend und der Mann an der Rezeption hat mir gesagt, es war ein Anruf für Sie heute aus Deutschland. Und ich sagte, eigenartig, wir warten, dass er weiß es nicht. Aber er wird noch einmal anrufen. Und dann habe ich eben gehört, dass der Boris angerufen hat bei meiner Mutter zu Hause. Der hat sich dann gemeldet, war damals gerade in Spanien, in Barcelona, hat dann noch doppelt gespielt, im Einzel früh verloren. Und hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, mit ihm zu arbeiten.
Bresnik als Bäckertrainer kommt für viele völlig überraschend. Bresnik ist angesehen, hat mit Horst Skoff den ein oder anderen Achtungserfolg vorzuweisen. Allerdings spielt er nicht in der Liga eines Boris Becker. Hinzu kommt, dass ausgerechnet ein Österreicher ein deutsches Nationalheiligtum trainieren würde. Bresnik weiß um die Brisanz, zögert aber dennoch nicht.
Also wenn ich ehrlich bin, also dem Boris oder dem Tierek eine Absage zu erteilen, ja, das ist fast ein Affront. Ich habe mir das natürlich überlegt und ich habe gesagt, wir werden das einmal zeitlang ausprobieren. Das handhabe ich immer so, es wäre absurd, jetzt einen Jahresvertrag oder einen noch längeren Vertrag zu machen, sondern schauen wir uns das einmal einen Monat an. Ich bin dann nach Amerika geflogen mit ihm dort schon zwischen den Olympischen Spielen und den US Open trainiert. Bin zu Hause, weil meine Schwester damals geheiratet hat, bin ich dort geblieben. Deswegen haben wir das auch erst offiziell gemacht. Aber für mich war natürlich die Herausforderung für einen Österreicher, ja, das ist ja in der Relation zu Deutschland immer eine untergeordnete Rolle spielt im Sport und in vielen anderen Bereichen auch. Und da war für mich natürlich klar, dass es nicht so einfach werden wird, weil auch der Widerstand in den Medien, ja, die Leute sagen, was willst du mit einem Öse da, der frisch gefangen, der hat vorher 2, 3 Spieler betreut. Aber also je größer die Herausforderung, umso leidenschaftlicher ist dann den Erfolg zu genießen. Das ist also für mich kein Thema gewesen, das nicht auszuprobieren.
Bei den ersten Trainings mit Becker merkt Bresnik gleich, dass er es hier mit einem ganz besonderen Spieler zu tun hat.
Wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang, wie unfit er ist. Er war zu dem Zeitpunkt jetzt körperlich nicht in Bestverfassung. Was mich aber auch fasziniert hat, ist, wie leistungsstark der ist, ohne körperlich in Bestverfassung zu sein. Das ist das, wo halt Leute sagen, der hat Fitnesswerte von einem bestenfalls einem Hobbysportler, kann aber trotzdem in seiner Sportart Höchstleistung vollbringen, das einerseits seinem, würde ich mal sagen, sehr, sehr starken Willen, ja, sicherlich eine Höhe, der hat eine sehr hohe Schmerzgrenze gehabt, was solche Drucksituationen anbelangt. Der hat diese außergewöhnliche Fähigkeit, die vielleicht irgendwo in Kindheit antrainiert worden ist, zu meiner Zeit war es definitiv nicht. Deswegen war der auch schon mit 17 Wimbledon-Sieger. Dass der also mit außergewöhnlichen Situationen beim ersten Mal, wo er damit konfrontiert wird, gut umgeht. Ja, andere Sportler brauchen halt mal 5 Finaleinzüge, dass ihr erstes Finale gewinnen. Manche gewinnen nie ein Finale, versagen oder spielen halt dort nicht gut oder der Gegner so viel besser. Da gibt es Leute, die haben 30 Finalteilnahmen und 10 Turniersiege. Und der hat beim ersten Mal, wo er richtig großes Match war, komplett abgeliefert. Und das ist bei dem einfach auf der Festplatte eingebrannt, wie bei wenigen anderen. Er als Person ist eine große Herausforderung gewesen, weil er einfach von sich selber, aber daher auch von seiner Umgebung, überdurchschnittlich viel verlangt hat. Ja. Er war jemand, der immer eine Auseinandersetzung, aber eine gute, positive Auseinandersetzung, keine Streiterei, sondern der wollte immer die Herausforderung haben, eine Challenge.
Die Anfangsphase zwischen Bresnik und Becker ist nicht einfach. Boris ist, wie von Bresnik berichtet, nicht richtig fit. Doch mit einer Energieleistung gegen Ende des Jahres schafft Becker noch die Qualifikation für die ATP-WM in Frankfurt, was damals sportliche Festtage in der Festhalle der hessischen Metropole sind. Und hier läuft Becker wieder zur Höchstform auf, bietet alles, was das Becker-Feeling ausmacht. Eine Niederlage in der Gruppenphase gegen Pete Sampras, eine Gala-Vorstellung gegen Stefan Edberg, einen Halbfinal-Thriller gegen Goran Ivanisevic und der Finaltriumph mit 6:4, 6:3 und 7:5 gegen Jim Courier. Der Titelgewinn an seinem 25. Geburtstag. 9000 Zuschauer in der ausverkauften Festhalle singen dem neuen Weltmeister ein Geburtstagsständchen und 12 Millionen verfolgen die Live-Bilder vom Privatsender Sat.1 von zu Hause aus. Doch irgendwann ist auch der größte Held mal müde.
Nach dem Mastersieg in Frankfurt. Ja, wir haben dann natürlich ein bisschen gefeiert, nicht? Der war müde, der war nach so einer Woche war der physisch einfach komplett ausgezehrt. Ja, der hat dort viel liegen lassen. Ja, diese mentale Belastung schlägt sich natürlich physisch auch immer nieder. Und wir werden wahrscheinlich um 1 oder was ins Bett gegangen sein. Ich bin am nächsten Zeitigen in der Früh wieder nach Wien ausgeflogen. 8 Uhr, 9 Uhr, Frankfurt, Wien. Und ich bin am Flughafen gegangen. Ja, und bin da bei den Kaffeehäusern vorbeigegangen zum Gate und die Leute stehen auf und applaudieren. Da denke ich mir, was wollen die? Die schreiben Bravo Bresnik. Ja. Das wird in Österreich nie registriert werden, wenn jetzt Master ist natürlich was Besonderes in Frankfurt am gleichen Ort. Nur der Boris war einfach dort uneingeschränkter Nationalheld. Und das Gleiche war, nicht in Frankfurt, sondern wenn du in New York auf die Straße gegangen bist. Ja, aufgrund seiner, ja, nehmen wir es mal auch, der war ja Erscheinung oder ist ja Erscheinung. Der ist größer als alle anderen, er hat eine andere Haarfarbe. Er ist ein Typ, der sich jetzt nicht versteckt unter einem Kapperl und Sonnenbrillen, sondern der hat sich dort also präsentiert. Das ist beeindruckend. In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer 1. Da hat es nichts gegeben. Welche anderen Sportler gibt es denn in Deutschland noch, ein Beckenbauer, Gerd Müller, vielleicht ein paar andere Fußballer, die kann nicht alle aufzählen, weil es viele gute Sportler gibt in Deutschland. Michael Schumacher, aber der Boris ist der Boris bis heute. Und der ist jetzt 55 und da sind die Zeitungen immer noch voll. Ja, vielleicht jetzt nicht nur mit irgendwelchen sehr löblichen Geschichten für ihn, aber der ist einer, den hat das ganze Land vereinnahmt. Was das Energie jemanden nimmt, unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie viele Politiker in Österreich geben sich die Politiker im 6-Monate-Rhythmus die Klinke in die Hand, weil sie das Ministeramt nicht mehr aushalten. Aber das sind 40, 50, 60 Jahre und da hast du einen 17-, 18-Jährigen, der macht wahrscheinlich mehr mit, was öffentliche Aufmerksamkeit anbelangt, als die ganzen Politiker in Österreich, weltweit. Und von dem wird dann verlangt, dass er darstellt wie ein 1000-jähriger Eiche Tag ein, Tag aus. Und der hat andere Bedürfnisse auch in seinem Leben. Und die hat er sich jetzt nicht ausreden lassen. Also der war halt dann so stur und das ist ja für mich etwas, was das gefällt mir. Ja, also Sturheit oder wie die Leute als schwierig bezeichnet werden, das schwierig ist etwas Unangenehmes, aber eine schwierige Person, es ist im üblichen Fall, jemand wird beschrieben, der sehr anspruchsvoll ist und nicht nur an die Umgebung, sondern auch an sich selber. Und das sind eben außergewöhnliche, immer mit außergewöhnlichen Leistungen verbunden. Ich glaube nicht, dass er, ich möchte nicht den Boris mit dem Einstein vergleichen, weil es unterschiedliche Bereiche sind, aber ich glaube nicht, dass der Herr Einstein ein einfacher Mensch gewesen war im klassischen Sinn.
Dennoch sieht Ex-Coach Bresnik seinen früheren Spieler nicht als unvollendet. Der Meinung, dass Boris bei einem anderen Lebensstil, anderen Einflüssen noch viel erfolgreicher gewesen wäre, will er sich nicht einfach anschließen. Für ihn ist es eher ja fast logisch, dass in einem Leben, wie es Boris Becker führt, sich zwangsläufig unerwartete Abzweigungen ergeben.
Also wenn jemand mit 17 das erste Mal Wimbledon gewinnt und damit einfach ein Tennismärchen, das seinesgleichen sucht, schreibt, dem danach zu sagen, dass er seine Möglichkeit nicht ausgeschöpft hätte, wäre ein Wahnsinn, weil jeder andere, der nicht mit 17 Wimbledon gewonnen hätte, hat er nicht das gleiche Recht wie er. Dass der nachher mehr hätte gewinnen können, ist auch amtlich. Ja, ob das seine Entscheidung war, dass er das nicht wollte, ja, dass sich die Auszeiten genommen hat, dass es fehlende Umgebung gegeben hat, ja, die jetzt nicht ihm zuzuschreiben sind. Zum Beispiel ich werde mir immer den Fehler vorwerfen, dass ich einfach 93 mit aller Gewalt, ja, teilweise gegen seine Überzeugung oder gegen seinen Widerstand dann, weil er wollte scheinbar nicht, ein Samplersturnier zu gewinnen. Ja, mir wäre das wurscht gewesen, ob das Nizza ist oder Buxtehude oder sonst was, ist mir ganz egal. Oder Paris, ich will, dass der Samplersturnier gewinnt. Und er war zu der Zeit einfach nicht imstande. Das habe ich als damals junger und im Umgang mit außergewöhnlichen Spielern wie dem Boris, unerfahrener, war ich dafür nicht geeignet. Ja, da machen die Leute auch Fehler. Ja, und jemanden, wenn man selber gerade voll im Saft steht und der andere aber eigentlich kurz vor einem Ermüdungszusammenbruch ist, dort durchtreten ist falsch. Ja. Wir wissen heute, in welcher Situation der Boris ist, wirtschaftlich nicht bestens bestellt, der büßt gerade eine Gefängnisstrafe ab. Jetzt zu sagen, der hat alles richtig gemacht und alles ausgeschöpft, da wäre ich ein Volltrottel.
Und noch einer Theorie widerspricht Bresnik. Der Theorie, dass Boris zu früh mit dem Tennis aufgehört hat. Dass er noch viel länger hätte spielen können. Für den dreifachen Wimbledon-Champion gilt, so sieht es Bresnik, eine andere Zeitrechnung.
Dass der mit 32 aufhört, also 32 oder 33, 32 war er, das halte ich schon für relativ lang. 15 Jahre auf dem Niveau, plus, was man nie vergessen darf, der Verschleiß, der eben jetzt nicht nur physisch ist, aber beim Boris ist der physische Verschleiß aufgrund der psychischen Belastung noch viel, viel höher gewesen als bei anderen anderen. Der Nadal sind alle Superstars, aber die werden in Ruhe gelassen. Der Boris war damals, sagen wir so, öffentliches Gut, ja, der hat allen Deutschen gehört, ja, und auch im Ausland, das war so einer von den Stars zum Angreifen. Ob du das jetzt willst oder nicht, die Leute haben den gemacht. Ja, den Nadal auch, aber in einer anderen Form. Der Boris war einer, den willst du. Der Stich ist zum Beispiel auch ein Riesentennisspieler. Ein Riesentennisspieler, hochintelligenter Bursche, alles. Ja, aber die Sympathien sind immer dem Boris zugeflogen. Wurscht, was der jetzt gewonnen hat. Und ob der sich jetzt ein gescheiteres Interview gegeben hätte oder der andere, das war wurscht. Ja, und die vertragen sich erst 15, 20 Jahre wahrscheinlich nach dem Karriereende wieder, wo er sagen kann, das waren, worüber wir gestritten haben, waren Kindereien. Aber die während der Karriere, die Belastung, die der Boris ausgesetzt war, ist einfach viel, viel höher als bei allen anderen.
Der zweite Kaffee am Wolfgangsee geht langsam zur Neige. So wie meine Zeit bei Günter Bresnik. Doch Bresnik wäre nicht Bresnik, wenn er zum Abschluss nicht noch einen raushauen würde. Für ihn steht nämlich fest, Boris saß völlig zu Unrecht in London im Gefängnis.
Ich verstehe es nicht, dass man für das Vergehen, das er begangen hat, und da habe ich mich schon in Österreich x-mal in die Brennnessel gesetzt, dass man solche Leute einsperrt. Ja, weil Sie haben vorher auch von Uli Hoeneß gesprochen. Die werden auch immer angeführt, dass Leute die Steuern hinterziehen. Und es ist keine Rechtfertigung für irgendeine kriminelle Tat, die ja von sehr gescheiten Leuten in die Gesetze festgehalten wird, was ist richtig und was ist falsch, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Aber die so viel für Deutschland getan haben, ja, die, würde ich sagen, Steuergelder in Dimensionen abgeliefert haben, da müssen sich ganze Dörfer zusammenschließen, die gemeinsam nicht so viel Steuer zahlt haben wie die beiden Herren, ja, dass man den einsperrt, zumal es nichts bringt. Ja. Ich würde den arbeiten lassen und sagen, pass auf, die Hälfte von dem, was du verdienst, oder 70%, keine Ahnung, das gibst du ab und den Leuten ist ein Geldschuh, besonders wieder zurück.
Im Gefängnis kann er keinen.
Der hilft niemandem damit. Ja. Und die ganzen Neider, die den. Und ich bin auch ein neidischer Mensch, ich kann es nachvollziehen, dem geht es gut und stellt was an, was nicht in Ordnung ist. Die anderen können nie Steuer hinterziehen, weil sie nichts verdienen. Der hat so viel Geld verdient, hat so viel bezahlt, ja, sollte daher auch für mich anders behandelt werden. Und für mich Wirtschaftsverbrecher ins Gefängnis zu sperren, ist absurd. Die soll man strafen mit dem, was ihnen am meisten wehtut, nämlich ihnen das Wirtschaftliche wegnehmen. Und das Labor ist meines Erachtens ausreichend gestraft. Aber das weiß ich, wie große Konkurrenten wie McEnroe oder was, wenn du mit dem redest. Ja. Es gibt keinen Menschen, glaube ich, in der Sportszene, ja, die ihm diese Art von Strafe wünschen würden, sondern im Gegenteil. Da sind sich alle, auch seine größten Widersacher, Feinde und Kontrahenten einig, sagen, also das ist etwas, wo ich sagen kann, das hat er sich auf keinen Fall verdient und ist auch keine schlaue Form, Leute abzustrafen, die halt sicherlich was falsch gemacht haben, aber harmlos im Vergleich zu was andere Deppen anstellen. Also wenn es irgendwelche physische Gewalt gibt, ist es für mich in Ordnung, dass die weggesperrt werden, aber was braucht der Boris für einen Schaden, wenn er in der Öffentlichkeit herumrennt?
Ja, stimmt. Ja. Trauen Sie ihm ein Comeback zu?
Am Tennisplatz nicht, wenn man ehrlich bin. Da ist er physisch zu angegriffen. Aber was ich immer gesagt habe, der Boris, der wird aus dem Gefängnis rauskommen, ich hoffe noch früher, als das geplant war, und der wird die Öffentlichkeit nicht scheuen, sondern der wird sich dem stellen. Und der ist eben jemand, der auch mit dieser außergewöhnlichen Situation, die er hoffentlich noch einmal in seinem Leben durchmachen wird, voll gewachsen sein wird und sehr schnell wieder Fuß fassen wird. Also ich glaube, dass er in der Fernsehwelt als Kommentator wieder mit offenen Armen empfangen wird und in der sogenannten Tennisfamilie, die ein bisschen überstrapaziert wird, der Begriff, aber dass er dort genug Leute findet. Also ich freue mich aufs erste Abendessen mit ihm.
Da spricht dann doch wohl eher der Bäcker Freund als ein Verfechter des Rechtsstaates, in dem vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Aber ein Abendessen mit Boris ist inzwischen ja realistischer als noch vor wenigen Wochen. Vom Süden Deutschlands ist es ja nur ein Katzensprung zum Wolfgangsee oder umgekehrt. So kann Günter Bresnik schon bald mit dem abgeschobenen Boris über Sinn und Unsinn von Gefängnisstrafen und die Grenzen des Rechtsstaates unter vier Augen diskutieren. Bei meiner Rückfahrt vom Wolfgangsee über Salzburg Richtung München kann ich mir aber schon vorstellen, wie das Duo Bresnik-Becker funktioniert hat. Zwei extreme Persönlichkeiten, die sich aneinander gerieben haben und die das Besondere im Charakter in der Arbeitsweise des anderen gereizt hat. Aber nun ist mir auch klar, warum die Zusammenarbeit nur ein Jahr funktioniert hat. Schwer vorstellbar, dass bei Kontroversen einer der beiden Sturköpfe klein beigegeben hat. Zwei Alpha-Tiere, die das Durchsetzen der eigenen Überzeugung stets über den Kompromiss stellen. Auf der A8, irgendwo am Irschenberg, denke ich darüber nach, wie groß der Sportler Boris Becker in den 80ern, Anfang der 90er wirklich war. Egal, ob Patrick Kühnen, Günter Bosch, Udo Rychlewski oder vor wenigen Minuten Günter Bresnik. Jeder gerät in Schwärmen, sobald er den Sportler, den Athleten, den Wettkämpfer Becker beschreiben soll. Und die Riege muss es wissen. Sie haben ihn hautnah erlebt. Von seinen ersten Schlägen bis zu seinen größten Triumphen. In mein Leben ist Boris erst 1991 getreten. Ich weiß es noch genau. Damals war ich, Jahrgang 1980, ein einigermaßen talentierter junger Tennisspieler, habe meine ersten Jugendturniere gewonnen und stand ganz ordentlich in den Ranglisten. Im Sommer 91 haben meine Eltern entschieden, Sylt zum Familienurlaub mal auszuprobieren. Davor sind wir fast ausschließlich nach Südeuropa, vorzugsweise Spanien, gefahren. Das hätten wir besser auch mal weitergetan. Denn bis heute bekommt meine Mutter Wutanfälle, sobald sie an die hohen Hecken und vielen Verbotsschilder der Insel denkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Der 7. Juli 1991 ist jedenfalls einer der wenigen Tage, an denen die Sonne uneingeschränkt auf Sylt herabscheint und Familie Mücksch ist mit Sack und Pack Richtung Strand aufgebrochen. Nur ich nicht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man an einen solchen Tag nur an Strand denken kann. Heute steigt doch das erste deutsch-deutsche Wimbledon-Finale. Eben jenes Duell von Boris Becker und Michael Stich. Klein Daniel sitzt also den ganzen Tag vor dem Fernseher, verfolgt jeden Ballwechsel. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich als 10-Jähriger sogar Stich etwas mehr die Daumen gedrückt. Ich kannte eben nicht die Legendenbildung von Boris davor, habe seine unfassbaren Triumphe nicht live miterlebt. Das erste Mal persönlich habe ich ihn 1998 getroffen, ein Jahr vor seinem Rücktritt. Für das ATP-Turnier in Halle-Westfalen hatte mein Vater als Leiter der Innenrevision der Sparkasse unserer Kleinstadt Karten von seinem Chef bekommen. Der wusste, dass der Sohn seines Kollegen tennisverrückt war. Logenplätze auf dem Center Court des Gary-Weber-Stadions. Auf dem Rasen kämpft an jenem Tag der deutsche Mark Kevin Göllner gegen den Tschechen Peter Korda. Doch das wird schnell zur Nebensache. Plötzlich merke ich, wie das Publikum unruhig wird. Um uns herum bauen sich drei Bodyguards auf. Und beim nächsten Seitenwechsel ist es dann soweit. Boris Becker marschiert in die Arena. Er setzt sich direkt in die Box neben uns. Der Schiedsrichter versucht, das Publikum zu beruhigen, bittet mehrmals um Ruhe, damit Göllner und Korda weiterspielen können, vergeblich. Von der Tribüne schreit plötzlich eine Frau, dass ihre kleine Tochter an Leukämie erkrankt sei und nur noch einmal Boris treffen wolle. Boris verzieht keine Miene. Ich bekomme aber mit, wie er einen der Bodyguards zu sich zieht und ihm sagt, er solle die Frau zum VIP-Zelt bringen. Nach ein paar Spielen will Boris wieder gehen, aber auch das ist nicht so einfach. Er muss seinen Begleitern zeitig Bescheid geben, dass er den Platz verlassen will, damit er auch gehen darf. Es dauert mindestens 20 Minuten, bis er von der Security grünes Licht bekommt und den Platz verlassen darf. Vorher schlägt aber noch meine große Stunde. Ich will noch ein Autogramm von ihm. Ich habe aber im Leben nicht damit gerechnet, Boris so nahe zu kommen. Er spielte ja selbst noch mit in dem Turnier, ist aber bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Worauf soll er denn nun unterschreiben? Als Boris aufsteht, schnappe ich mir meine Eintrittskarte und reiche sie ihm. Ohne Stift. Den hat aber einer seiner Bodyguards. Er reicht ihn Boris, der unterschreibt und diese Karte hängt fortan noch jahrelang bei meinen Eltern. Zunächst in meinem Zimmer, später bei meinem Vater im Büro. Apropos mein Vater. Nachdem Boris meine Karte unterschrieben hat, zeigt er in Richtung meines Vaters. Der will aber gar kein Autogramm. Er schüttelt nur kurz den Kopf, als Boris den Stift ansetzen will. Ich werde nie den entgeisterten Ausdruck im Gesicht von Boris vergessen. Was? Jemand will kein Autogramm von mir. Wie kann das sein? Das gibt es doch gar nicht. Danach wurde meine Beziehung zu Boris professionell. Meine eigene große Tenniskarriere ist in der Mittelprächtigkeit hängen geblieben. Dafür bin ich dem Tennis über das Sportstudium und den Journalismus treu geblieben. Und wer in Deutschland über Tennis schreibt, der schreibt zwangsläufig über Boris Becker. Noch als Volontär habe ich mich mit Boris im Jahr 2010 zu einem Interview für den Fokus verabredet. Hotel de Rome in Berlin. Sein damaliger Berater Peter Lauterbach hat für uns ein Separé in der Bar geblockt. Einzige Bedingung für das Gespräch? Ausschließlich sportliche Fragen. Schon damals ist Boris für Hochzeit, Scheidung, Affären mindestens genauso gefragt wie für seine Tennisexpertise. Es ist ein sehr angenehmes Gespräch. Boris gefällt es, dass er mit jemandem spricht, der auch etwas vom Tennis versteht. Er erklärt, warum sich die Generation nach ihm so schwer tut, warum es keine echten Typen mehr auf der Tour gibt und wie beeindruckt er von der Technik Roger Federers ist, was man einer Legende halt so fragt, erst recht als kleiner Volontär. Doch schon damals fällt mir selbst in unserem Separé auf. Boris ist der Mittelpunkt des Raumes. Drei Frauen laufen immer wieder an uns vorbei. Zwei stecken ihm einen Zettel zu. Darauf nichts, außer einer Handynummer. Boris gibt sich cool. Das wäre normal. Würde ständig passieren. Inzwischen hätte er aber kein Interesse mehr an solchen Angeboten. Schließlich hat er damals auch vor gut einem Jahr seine zweite Ehefrau Lili geheiratet. Wir verabschieden uns freundlich. Ich bleibe noch kurz und checke aufgeregt, ob die Aufnahme auch geklappt hat. Beim Verlassen der Bar schaue ich noch einmal ins Rund. Und wen sehe ich da? Boris beim angeregten Plausch mit zwei der um ihn herum schwänzelnden Damen und alle drei mit einem Glas Champagner in der Hand. Danach begegne ich ihn immer mal wieder für Interviews. Mal für Bunte, mal für den Playboy oder für verschiedene Tageszeitungen. Doch eine Frage blieb für mich immer unbeantwortet. Wie konnte dieses Sportidol, auch mein Idol, so tief fallen? Was muss da in so einem außergewöhnlichen Leben passieren? In der nächsten Folge von Unser Boris gehen wir daher auf Spurensuche. An einen Ort, der symbolisch für das Leben von Boris Becker nach der großen Sportkarriere steht. Nach Mallorca, zu einer Finca, die ihm mal gehörte, die ihm aber nur Ärger eingebracht hat und bei der er immer wieder den Punkt verpasst hat, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Hier hat er also so einige Matchbälle kläglich vergeben. Nächster Stopp, Palma de Mallorca. Oder besser gesagt, irgendwo im Nirgendwo von Mallorca.
Wenn euch unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter. Content- und Konzeptmanagement Felin Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin Juric und Pascal Zisch. Jingle-Komposition Florian Damm. Coverdesign Simon Barth. Videoproduktion Leopold Schäfer. Und Executive Producers Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.